23,000 people.
A Knowing Season 9. Presented by EY. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 10. Gast in Season 9 ist Lukas Kotbauer, CFO bei der zur Montana-Tech-Gruppe gehörenden Aluflexpack mit Listing an der Schweizer Börse. Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Lukas.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, du, ich freue mich auf einen spannenden Talk und so ein Vorgespräch gibt auch einige Überraschungen her. Stichworte 800-Meter-Läufer oder EY, dazu komme ich dann auch noch. Karriere-Werdegang, ich beginne immer am Anfang. Wie bist du als junger Bub damals in die Finanzbranche gekommen? Warum hat dich das interessiert und was waren die ersten Steps?
Angefangen hat es damit, dass natürlich im Elternhaus auch der Vater gerne investiert hat. Die Mutter war immer Angst und Bange, wenn der Vater investiert hat. Die hat damit wenig anfangen können. In der Schulzeit auch damit am Rande beschäftigt, sage ich einmal. Und dann mit den Jahren, auch während des Studiums, ist das Interesse eigentlich immer größer geworden.
Und die ersten Steps, da hast du mir auch was verraten gehabt, was ich nicht wusste, aber spannende Querverweise ist, glaube ich, ne? Bei einem Medium.
Ja, also de facto war ich während des Studiums, habe mir ein bisschen ein Beibrot verdient, auch als Redakteur bei der Börsianer.
Grüße an Dominik, genau.
Grüße an Dominik, das war eine super Gelegenheit, einfach auch um Fuß zu fassen und ein breites Wissen aufzubauen über verschiedene Aspekte der Finanzwelt.
Ich beziehe mich ja bei meinen Recherchen sehr oberflächlich auf den Einträgen meiner Gäste, die sie selbst auf LinkedIn machen. Und da beginnt es dann mit einem spannenden Namen, Kepler Chevreux, ein Research House, ein Wertpapierhaus aus Frankreich, das in Österreich Fuß gefasst hat. Und du bist dort im Jahr 2016, glaube ich, reingekommen. Und was waren da die Arbeiten, die du erledigt hast am Anfang mal?
Ja, am Anfang zunächst ging es mehr um sekundären Research, sprich ich habe Primär-Research, der von den Kollegen gemacht wurde, dann getailert auf das, was…
Also fast schon journalistisch ein bisschen, ne?
Genau, was Privatkunden in Österreich dann konsumieren können, was man denen zumuten kann und dann über die Jahre habe ich dann auch eine eigene Coverage beginnen dürfen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht und es war eine sehr lehrreiche Zeit dort.
Also das Private Banking Analyst, das ist quasi die Richtung sekundär gewesen, oder?
Genau, richtig, ja. Ja.
Und als Equity Researcher interessiere ich mich natürlich für das Aktienuniversum oder die Branchen, für die du zuständig warst.
Das waren kleinere und mittelgroßere österreichische Unternehmen, also Small- und Mid-Caps. Der Unternehmen, die ich gecovert habe, waren die AT&S zum Beispiel, auch eine EVN, also kleinere Industrieaktien in Österreich.
Also danke an Kepler Chevreux bei der Stelle, dass man das überhaupt macht. Das muss man gar nicht mehr als so selbstverständlich sehen. Research ist halt wichtiges Grundfutter auch für Orderbücher oder dass Investoren überhaupt wollen oder dürfen. Ich mache jetzt den ersten Sidestep, 800 Meter. Da sitzt ein sportlicher Mann vis-à-vis, ein junger Mann, der jetzt aber nicht mehr ganz wie ein 800 Meter aus, weil dazu bist du zu kräftig. Also voll sportlich, aber doch zu schwer für einen 800er, oder?
Ich nehme das als Kompliment.
Kannst du so nehmen, das wollte ich auch so machen. Aber als großer Sportfan würde ich einen 800 Meter Läufer dünner sehen. Jetzt weniger kräftig, sagen wir so.
Na, absolut. Aber auch, sage ich mal, auch meine Jugend, die Leichtathletik oder das Laufen hat mich immer geprägt auch. Das war für mich neben der Schule eigentlich der wichtigste Lehrer, der wichtigste Lehrmeister. Man lernt einfach diszipliniert zu sein, seine Ziele zu verfolgen und nicht aufzugeben. Und ich glaube, dass das vor allem eine Schmiede war oder eine Tugend, die mir dann auch im weiteren Verlauf, im Studium und im Berufsleben definitiv auch geholfen hat.
Also ist ja die 800er böse Strecke, klingt so fürchterlich kurz irgendwie, ist aber verdammt lang. Ne? Wenn man sich da, was war da deine Renntaktik? Hast du eher schnell begonnen und bist dann eingegangen oder hast langsam
angefangen? Ja, natürlich. Mein Kopf wollte immer mehr machen, als der Körper hergibt. Meistens war es so, dass ich immer anfangs schnell angefangen habe und dann den Preis am Schluss gezahlt habe.
Und wir sprechen doch von Zeiten um die 2 Minuten, was sehr, sehr schnell ist, ne?
Ja, man, das ist definitiv was gut ist schon. Da hat man einiges dafür trainieren müssen. Aber es gibt viele, die das noch schneller hinkriegen.
Ja, klar. Aber semi-professionell sporteln, das ist schon ein wichtiger Skill, der bei vielen meiner Gäste auch letztendlich im Lebenslauf auftaucht. Und wenn ich das weiß, dann muss ich das fragen. Das geht gar nicht anders als Sportwoche-Fan, der ich da auch bin. Ja, wie ist dann weitergegangen? Es ist dann doch schon relativ bald die Station Montana Aluflexpack bei dir gekommen. Hat sich das irgendwie aus dem Research ergeben oder auch über den Michi Theuner bei irgendeiner Veranstaltung oder wie war da der Kontakt?
Na, de facto war es so, dass ich auf eine öffentliche Annonce reagiert habe und eigentlich nicht erwartet habe, dass ich da zum Gespräch eingeladen werde. Und umso überraschter war ich, als dass dann die Einladung kam und ich auch mit dem Michael kennenlernen durfte. Und es war sehr, sehr schön, dass ich die Chance bekommen habe, generell auch als junger Typ da Fuß zu fassen. Das ist generell, glaube ich, was die Montana insgesamt auszeichnet, dass man jungen, ambitionierten Menschen eine Chance gibt. Das ist nicht in jedem Unternehmen, sondern ich glaube, das ist auch Teil des Erfolgsgeheimnisses.
Also der Michael arbeitet gern mit jungen Leuten, verlangt viel, gibt aber auch viel, gibt viel Pouvoir und ich höre sowas eigentlich relativ gern.
Absolut.
Das muss man sagen. Investor Relations, M&A waren so Stichworte deiner frühen Karriere. Das ist eh schon ziemlich senior, diese ganze Geschichte von Anfang an. Als du eingestiegen bist, 18, war nämlich an der Börsengang schon ein Thema, oder?
Ja, das war das Hauptprojekt am Anfang. Und de facto war es so, dass ich da wirklich ins kalte Wasser geschmissen wurde. Es waren wenig Ressourcen da, aber viel Arbeit. Das war die beste Schule. Also das war eine sehr lehrreiche Zeit, habe viel mitnehmen können und als Analyst sitzt man ein bisschen im Elfenbeinturm. Man glaubt, dass man vieles von oben runter ganz gut versteht, aber wenn man dann wirklich Teil eines Unternehmens ist, eines Industrieunternehmens und dann eintaucht in das Ganze, merkt man eigentlich, dass man viele andere Dinge eben noch nicht verstanden hat und noch viel an sich arbeiten muss.
Montana Tech Components, drei große Beteiligungen eigentlich. Die Warta ist, glaube ich, 2017 an die Börse gegangen, ihr dann 2019. Den Marc Wessely, den lasse ich jetzt lieb grüßen, der war zwei Folgen vor dir hier zu Gast, haben wir über einen Börsengang in der Pandemie 2021 gesprochen. Bei euch war es vor der Pandemie. Wir sprechen über den frühen Sommer im Jahr 2019 und die Börse in der Schweiz. Warum ist die Entscheidung für den Finanzplatz Zürich gefallen?
Man, de facto hatten wir die Option oder eine der Überlegungen war, es in Kroatien zu machen. Das ist, weil dort haben wir einen Großteil der Produktion. Das ist aber jetzt nicht wirklich eine liquide Börse oder eine Plattform, wo man viel im Rampenlicht steht. Diese Option ist verworfen worden.
Da muss ich kurz zwischenfragen, weil ich habe es notiert, das Unternehmen ist, glaube ich, in Kroatien gegründet worden, oder? Und hat da die Wurzeln deswegen.
Genau, die Wurzeln liegen in Kroatien. Es geht bis in die 70er Jahre zurück und de facto eines unserer heutigen Werke ist auf dem Grundstück oder im Haus des eigentlichen Founders von Aluflexpack errichtet worden.
Ich gehe jetzt zunächst zum IPO und zeichne dann mit dir gemeinsam das Unternehmen, wie es jetzt dasteht, weil so ein IPO so ein Unternehmen ja auch verändert, markant verändert. Ja, wir gehen nochmal in den Sommer 2019, Schweizer Börse. Du warst damals Head of Investor Relations. Wie war diese Phase des Börsengangs? Wie ist euer Angebot aufgenommen worden? Und ja, wie waren letztendlich die Umstellungen dann bei einer gelisteten Company zu arbeiten, nachdem er doch jahrelang im Kapitalmarkt andere Bereiche gemacht hat?
Es war eine sehr dynamische Zeit. Wir wussten auch nicht, ob wir es wirklich schaffen, ob es Interesse gibt für ein Unternehmen unserer Größe. Wir waren ja oder sind immer noch ein kleineres oder mittelständisches Unternehmen, ob es da überhaupt Interesse gibt. Aber de facto war es dann so, dass eigentlich quer durch den Gemüsegarten internationale Investoren doch Interesse hatten. Da hat sicher auch geholfen, dass die Warta damals noch eine Erfolgsgeschichte war oder sehr gut performt hat. Das hat uns oder auch der Montana generell Glaubwürdigkeit gegeben und im Sogwasser des erfolgreichen Warta-IPOs haben wir dann auch dann das 2019 im zweiten Anlauf geschafft. Im ersten, da war der Höhepunkt, sage ich mal, des Handelsstreits zwischen Trump und China. Da haben wir es absagen müssen. Und im zweiten Anlauf ist es dann Gott sei Dank geglückt.
Also ich bin ja gar kein so großer Gegner von abgesagten Börsengängen, wenn man es dann nochmal macht, weil das Window of Opportunity, das geht halt manchmal sehr blöd und sehr schnell zu. Und es ist auch ein Zeichen von Stärke, wenn man fertig ist, aber warten kann.
Absolut. Und vielleicht eine kleine Anekdote noch, um aufzuzeigen, wie spannend auch der zweite Versuch war. Ein paar Tage bevor das Buch zugemacht hat, stand eines unserer Werke in Flammen in Frankreich. Das ist leider etwas, was in der Verpackungsindustrie jetzt nicht allzu selten passiert, weil man auch mit Lycros, Inks und so weiter hantiert. Und da mussten wir publik gehen mit dieser Meldung. Und das hat den ganzen Prozess damals noch in Frage gestellt. Und Gott sei Dank haben wir es dann am Schluss doch noch hingekriegt.
Und ihr habt das gut hingekriegt, weil ihr habt auch 2 Jahre später dafür einen europäischen Preis von der FESE bekommen, rund um eure Aktivitäten dann der Börse. Also großer Respekt, den du da letztendlich auch mit deinem Team gehabt hast. Du selbst bist dann CFO geworden im Jahr 2022, also wird auch deine Leistung nicht ganz so falsch gewesen sein, glaube ich mal, sonst wird man nicht zum CFO. Jetzt möchte ich reinspringen in den Punkt Aluflexpack. Verpacker. Wie nachhaltig kann ein Verpacker sein? Was ist ein typischer Case? Wie viele Kunden habt ihr? Welche Art Verpackungen macht ihr für die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht so gut kennen?
Also wir sind Spezialist für Verpackungen, die auf dem Basissubstrat Aluminium basieren. Mhm. Also beispielsweise eine Schokoladenfolie, eine Kaffeekapsel, eine Tierfutterschale, ein Joghurtdeckel. All das sind Produkte, wo wir unsere Kernkompetenzen sehen. Verpackung insgesamt ist gerade im Hintergrund Nachhaltigkeit eben oder im Kontext Nachhaltigkeit natürlich ein emotionales Thema, ganz klar. Da muss man sich aber vor Augen halten, dass der größte CO2-Fußabdruck eigentlich vom Nahrungsmittel selbst kommt und typischerweise 10% oder unter 10% von der Verpackung. Und Verpackung sollte in erster Linie dazu dienen, auch das Nahrungsmittel länger haltbar zu machen, um eben auch den Food Waste zu reduzieren. Und aktuell ist es halt so, auch mit regulatorischen Entwicklungen, vieles geht in die Richtung Monomaterial, vieles geht in die Richtung höhere Rezyklierbarkeit an Recycled Content etc., führt kein Weg mehr dran vorbei. Und die gesamten Lieferketten, die entwickeln sich in diese Richtung. Das ist ein Prozess, der nicht von einem Jahr auf das nächste funktioniert, aber stetig sich evolviert. Und in diesem Prozess wollen wir auch ganz vorne mitspielen.
Und ich denke, es gibt sicher Investoren, die diese Kreislaufwirtschaft, die du da beschreibst, suchen einfach als Investment Case, oder?
Na, absolut. Das ist auch jetzt nicht nur ein Marketing-Schmäh, sondern dem wollen wir uns auch wirklich widmen. Das ist auch etwas, was auch die Kunden verlangen, weil deren Scope 3 Emissions sind de facto wir. Und auch wir müssen Druck auf unsere Lieferanten ausüben, also die Walzwerke dieser Welt und die Aluminiumproduzenten, um eben dann wirklich eine Kreislaufwirtschaft, eine zirkuläre Wirtschaft auf die Beine zu stellen.
Ich habe dich jetzt nicht gebeten, irgendwelche Verpackungen, die Aluflexpack erzeugt, mitzunehmen. Aber wenn du welche mit hättest, was würde ich da sehen? Welche Art Produkte verpackt ihr mit euren Verpackungen?
Also wenn du an einem heißen Sommertag ein Joghurt genießt, ein kaltes, dann ist eine gute Chance, dass der Deckel von uns kommt. Wenn du gerne Kaffee trinkst und eine Kapsel konsumierst, ist auch eine gute Chance, dass das von uns kommt. Wenn du eine Naschkatze bist und Schokoladen ab und dann genießt nach einem Longjog, dann kann das auch von uns sein. Oder wenn du eine Katze oder einen Hund hast, der Hunger hat und du fütterst den mit Whiskas oder anderen Annehmlichkeiten, kann es sein, dass die Futterschale auch von uns ist.
Haben wir nicht besprochen, wie schaut es mit Bierdosen aus? Gibt es da irgendwas?
Bierdosen primär nicht. Allerdings für den Markt im Mittleren Osten stellen wir hier Deckel drauf. Es wird eine Aluminiumfolie gern über den Deckel oben drüber gestülpt, aus Hygienegründen, weil die Bierdose oder generell Dosen dort typischerweise an Ständen an der Straße konsumiert werden. Und einfach als zusätzliches Hygienemittel quasi gibt es da diesen Deckel, das ist aber nur für den Markt im Mittleren Osten.
Montana Tech mag offenbar Aluminium, Alu, jetzt habe ich den Marc ja vor 2 Folgen zu Gast gehabt und da ist Aluminium in der Aerospace-Industrie ein wichtiger Werkstoff, bei euch steckt es im Namen drinnen sogar. Was sind jetzt eure Märkte, Lukas? In welchen Ländern, Regionen seid ihr prioritär unterwegs? Ich glaube Kroatien und Balkan ist, glaube ich, stark, oder?
Ja, was die Produktion anbelangt, wenn wir jetzt dort hinblicken, wohin wir verkaufen, ist, sage ich mal, der größte Anteil in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Schweiz, Italien, natürlich auch Türkei, wenn wir dort 2 Werke haben. Also größtenteils sind wir ein europäischer Player, was den Absatzmarkt angeht, wenn man die Türkei zu Europa zählt. Und vereinzelt liefern wir aber auch an Länder wie China, Kanada, Argentinien, Amerika, also quer durch die ganze Welt.
Mhm. Von Michi Theuner weiß man, er ist ein Company-Builder, er ist ein M&E-Fan. M&E war auch deine Rolle oder ist als CFO sicherlich immer noch. Ich habe jetzt da von einer größeren Akquise in der Türkei gelesen, der Deko. Jetzt habt ihr unlängst was in Tunesien gemacht. Bitte da auch ein paar Worte dazu. Was habt ihr da erworben und wie wichtig ist M&E und welche Taktik habt ihr dabei?
Generell die Verpackungsindustrie ist eine, wo ein großer Konsolidierungsdruck vorliegt. Da gibt es viele kleine Unternehmen, familiengeführte Unternehmen, die einen Schritt in der Wertschöpfungskette machen, die jetzt vor den Herausforderungen, vor der die Verpackungsindustrie steht, eben Nachhaltigkeit, Innovation etc., einfach nicht die Ressourcen dafür haben, da Fortschritte zu machen. Und die werden tendenziell eher in die Arme oder in die Hände der mittleren und der größeren Unternehmen getrieben. Und das macht auch absolut Sinn, sowohl für uns, weil wir dadurch eben unser Kundenportfolio erweitern, weitere geografische Produktionsstandorte einführen können, Cross-Selling betreiben können etc. Und für die anderen Unternehmen auch, weil sie dadurch Zugang zu neuen Technologien haben, zu wissen, in unserem Setup ist es oft so, dass auch der lokale Entrepreneur, sprich der Mehrheitseigentümer, dann in einer Minderheitenposition noch für eine gewisse Anzahl an Jahren drin bleibt, um eben dann mit uns gemeinsam noch den Wert zu steigern, wo er dann auch davon profitieren kann.
Nimmst du auf Roadshows einfach manchmal auch so Verpackungen mit, so Cases, die es dann herzeigst, um ein Bild zu erleichtern für die potenziellen Investoren?
Natürlich, absolut. Und glaub mir, da ist es schwer, dann auch die Produkte nicht zu konsumieren.
Genau. Ja, ich habe einmal ein Roadshow gehabt mit einem ganz anderen Unternehmen, notiert nicht mehr an der Wiener Börse. Die haben damals das Joghurt von der falschen Marke mitgehabt, weil schnell gekauft haben noch, aber das haben nicht sie verpackt gehabt. Nur so kleine Anekdote am Rande. Was ich auch noch einbauen will jetzt, ist eben der zweite Querverweis. Du hast bei meinem Season-Sponsor, bei dem ich mich bedanken will, EY, hast du kurz genickt, mit denen tun wir eh hin und wieder, vielleicht auch da ein paar Worte.
Ja, mit EY haben wir seit längeren Jahren schon eine recht gute Partnerschaft in allen M&E-Prozessen, wo wir aktiv sind, unterstützen uns die. Einerseits aus Österreich, Grüße an den Dieter Schalke, und andererseits auch mit ihren lokalen Teams dann vor Ort und sind da eigentlich ein enger und vertrauter Partner von uns.
Wunderbar. Das war eine Chance, das auch reinzubringen, und die nütze ich natürlich, so eine Auflage. Was ich auch noch sehr spannend finde, du bist CFA, Chartered Financial Analyst. Dazu sage ich mal Respekt. Und was mir noch nie so aufgefallen ist in einer Kombination, der CEO, dein Kollege im Vorstand, der Johannes Steurer, der ist auch CFO. Und ich kenne eigentlich kein Unternehmen, wo CFA. Dass ich dieses Wortspiel mit CEO, CFO und CFA, das beide sind, noch rausbringe. Kenne keine Kombination, wo das beide Vorstände mitbringen.
Ja, ich meine, böse Zungen könnten behaupten, dass unser Unternehmen von Finanzlern regiert wird.
Why not? Ja? Ist ja alles mit Skaleneffekten, und was man so lernt, ist ja nicht das Blödeste.
Es war eine gute Ausbildung, natürlich auch hart, aber man hat sehr, sehr viel gelernt und viel mitnehmen können. Deswegen möchte ich es nicht missen, und der Johannes, bei dem ist das Gleiche.
Ja. 4 Jahre Börsengang her. Wie hat sich das in der Zeitreise für dich, wir haben immerhin in den 4 Jahren die Kleinigkeit namens Pandemie drinnen gehabt, wie hat euch das vom Schiedsrichterstuhl gehauen?
Pandemie war eigentlich für uns sogar ein Geschäftstreiber, muss man ehrlicherweise sagen, also in den meisten Endmärkten, in den Pharma-Endmarkt nicht. Warum? Weil sich die Leute nicht mehr die Hand gegeben haben auf der Straße und eben weniger reguläre Krankheiten abseits von Covid-19 vorgeherrscht haben, aber in allen anderen Endmärkten wurde mehr konsumiert, die Leute gingen nicht mehr in Restaurants, und der Konsum aus dem Supermarkt, der stieg an. Also es war eher ein Geschäftstreiber.
Ich bringe noch die Gremien ein bisschen ins Spiel. Der Martin Ohneberg, wir haben jetzt gerade mein ÖTV-Jacker anzogen, weil mir ein bisschen kalt war, und da muss ich natürlich immer an Martin Ohneberg denken, an einen ÖTV-Präsidenten. Der ist bei euch von Anfang an irgendwie dabei gewesen, auch ein enger Wegbegleiter von Michi Theuner. Wie ist die Zusammenarbeit mit eurem Verwaltungsrat, wie man in der Schweiz sagt?
Der Martin ist ein wirklich unglaublich angenehmer Manager, ein sehr, sehr angenehmer Verwaltungsratspräsident. Er kennt sich im Geschäft aus, gibt uns aber die nötige Freiheit, das Unternehmen so zu entwickeln, wie wir es wollen, natürlich im gegebenen Rahmen, und ist ein super Sparing-Partner, was wichtige Themen angeht. Also Martin ist wirklich einer der Gründe auch, warum es mir so Spaß macht in meiner Position und warum das auch so gut funktioniert bei uns.
Wunderbar. Ich muss euch jetzt noch in einem anderen Punkt loben, weil im Vorbereitungsding auf einem Podcast schaue ich natürlich immer auf die Homepage, und die ist hervorragend gemacht, was man da alles an Q&A findet, vor allem als Neuling, jetzt relativer Neuling, was das Unternehmen betrifft. Wie wichtig ist es, nach der Pandemie digital geblieben zu sein? Und wie sind eure Investorenunternehmen jetzt als unterstellt mal kleineres börsennotiertes Unternehmen, wenn du auf Roadshow gehst, wie hybrid ist das oder wie physisch ist das?
Es wird wieder stärker physisch, ganz klar. Allerdings haben sich, sage ich mal, für was jetzt nicht Konferenzen ist, das ist tendenziell eher virtuell geblieben und das ist auch gut so, das spart Reisewege, das spart an Zeit und ich denke, dass für alle Beteiligten das Beste ist, wenn man hier ein hybrides Setup ab und dann ist es gut, sich in die Augen zu sehen, wenn man Dinge diskutiert. Aber wenn es dann der zweite oder dritte Austausch im Jahr ist, dann kann der auch gerne virtuell stattfinden.
Stichwort Austausch. Wir haben genannt die Warta und die Montana Aerospace innerhalb der Gruppe. Wie tauscht man sich denn den Kapitalmarktteams aus? Gibt es da auch gemeinsame Roadshows, obwohl die Branchen ja doch different sind?
Gemeinsame Roadshows machen wir nicht, aber natürlich tauschen wir uns in Sachen Best Practice aus. Da gibt es auch viele, die einiges an Erfahrung mitbringen in den Schwestergesellschaften und da nimmt man gerne einen Rat an.
Du bist jetzt ein junger CFO, sage ich mal. Was taugt dir an deinem Job?
Es ist unglaublich abwechslungsreich. Also wenn man de facto in der Früh ins Büro kommt, man glaubt zwar, man meint zu wissen, was an diesem Tag passiert, wenn man in seinen Terminkalender blickt, aber es passieren immer wieder überraschende Sachen jeden Tag auf den anderen und deswegen ist es sehr schön, hier ein vielfältiges Portfolio an Tätigkeiten zu haben. Mir taugt es auch, dass ich viel herumkomme, bin in jeder Woche de facto irgendwo anders in unseren Werken unterwegs oder bei Banken, bei Investoren und das macht auch Spaß.
Und wie groß ist die Aluflex-Pack jetzt von der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiteranzahl insgesamt, um noch eine Dimension zu geben?
Also wir haben über 1600 Mitarbeiter circa.
Die schwerpunktmäßig wo sind?
In Kroatien, circa 2/3.
Okay. Karriere-Werdegang-Podcast, wir haben jetzt viel über dich gesprochen und ich bitte dich abschließend auch noch um einen Tipp für Hörerinnen und Hörer, die jetzt dort stehen, circa wo du vor 10 Jahren gestanden bist, 800 Meter laufen ist leiwand, aber ich möchte auch in den Kapitalmarkt irgendwie einsteigen. Hast du irgendeinen Tipp parat, wie man das am besten initial mal startet?
Ja, 10% ist Talent, 90% ist Wille, sprich glaubt an euch, arbeitet hart daran, ihr werdet immer eure Förderer brauchen am Weg, aber solange ihr Gas gebt, werdet ihr bemerkt werden und ihr werdet euren Weg dann gehen.
Das ist eine Sportlerantwort gewesen. Ich liebe es natürlich, es ist klar. Lieber Lukas, ich spiele meinen komischen Abspann. Hab mich sehr, sehr, sehr gefreut, nicht nur dich kennenzulernen, sondern auch tiefer einzutauchen ins Unternehmen. Ich glaube, es ist eine spannende Sache und auch in die Gruppe. Mir gefällt das, dass da Unternehmerpersönlichkeiten sehr, sehr viel mit jungen Managern aufbauen und bin gespannt, wo die Reise dahin geht. An euch da draußen, ich glaube, es war sehr, sehr viel dabei und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke, bis bald.
Ciao. I'm not afraid to die.